Herzlich willkommen bei Vinyl und Interview. Wir sind hier im Plattenladen Dixie Gas Records in Karlsruhe, unweit vom Karlsruher Hauptbahnhof. Und ich werde hier sprechen mit dem Tex Dixie Gas und dem Marco Sommer. Wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Lieber Tex, du hast den größten Plattenladen in Karlsruhe und zahlreiche andere Interessen und Projekte rund ums Vinyl am Start. Sag mal, an welchem Punkt in deinem Leben wurde dir bewusst, dass es für dich keinen Weg vorbei an der Schallplatte gibt?
Eigentlich schon, ich mache ja seit 30 Jahren nichts anderes. Also ich habe ja Label gehabt, Radioshow aufgelegt, Sammeln, wirklich Weltklasse-Sammlung zum Teil. Und eigentlich so schon ab 20 war mir das klar, dass ich keinen normalen Beruf wählen kann.
Okay. Und gab's da so ein Schlüsselereignis, das dich dann zur Entscheidung gebracht hat, einen Plattenladen aufzumachen?
Ein Kollege hat mich gefragt, hat gesagt, du bist doch genau wie ich, wir werden doch irgendwie einen normalen Beruf haben, haben wir zusammen einen Plattenladen aufgemacht damals, ne?
Und wie ging das da los? Wo war der? Wie hieß der?
Das war Studio 1 in der Karlstraße. Habe ich mit Steffen Mall zusammen gemacht und haben wir 10 Jahre geführt. Danach habe ich Kinder gekriegt, war kurz Hausmann, aber auch Platten gemacht. Und dann habe ich bei einem anderen Plattenladen mitgemacht, habe nochmal einen kleinen Plattenladen gemacht. Und dann hat mich irgendwann der Marco gefragt, ob wir einen richtig großen machen wollen. Und so haben wir es gemacht.
Sehr geil. Und dazwischen warst du ja quasi noch sozusagen im Keller. Ich wollte dich ja damals auch immer besuchen mit einer kleinen Sammlung, aber irgendwie hat es nie geklappt. Und dann
das war auch total super. War halt klein, aber sexy.
Also hat es sich vielleicht ein bisschen verzögert, dass wir endlich mal zusammenkommen, weil man hat dich ja bei Vinyl und schon hier und da gesehen, so Vinylflohmarkt zum Beispiel, warst du mal kurz für ein Interview. Aber es ist natürlich überfällig, mit dir als Karlsruher Vinylgröße auch mal ein längeres Interview zu machen und mal so ein bisschen einen Deep Dive zu machen. Und da würde mich interessieren, du bist jetzt, ich glaube, seit 2 Jahren ungefähr jetzt hier Dixie Gas Records am Bahnhof, ne? Hast jetzt quasi aus dem Keller heraus gleich mal den größten Laden von Karlsruhe hier am Start, wahnsinnig beliebt inzwischen, auch auf Social Media ist ein Haufen Alarm. Gab es für dich mal irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast so, oh nee, Plattenladen, heute habe ich mal keinen Bock mehr oder so, wo du gesagt hast, jetzt übermannst mich irgendwie, jetzt ist mir zu viel oder zu wenig oder sonst was?
Eigentlich nicht. Also die Sache ist ja, der wichtigste Teil ist ja das Wir. Weißt du, wir teilen uns das ja auf. Weißt du, und jetzt nehmen wir an, aus irgendeinem Grund, jemand läuft auf dem Zahnfleisch, dann macht der Marco mehr. Und wenn der Marco auf dem Zahnfleisch läuft, mache ich dann mehr. Das ist, also funktioniert alles einwandfrei. Tipptopp.
Das freut mich. Bestens, also dann dürfen wir uns ja auch noch auf eine lange Zukunft freuen. Und wenn du schon der Größte bist, mal gucken, was dann als nächstes kommt. Expandieren. mehrere Standorte. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, habe es gerade angedeutet, du postest regelmäßig gerade so auf Instagram Stories auch von deinen Gästen im Laden. Ne? Man sieht immer, wer so alles zu dir kommt. Wie wichtig ist dir eigentlich Community?
Ohne geht gar nichts. Das ist das Allerwichtigste. Das ist wirklich so, aber du merkst auch, was die Leute gar nicht so mitkriegen, sind so die Plattenläden untereinander. Weißt du, wir kriegen sehr viel Likes von Leuten. Weißt du, wir machen ja Putzvideos. Weißt du, kannst ja nicht die ganze Zeit nur so, hey, die neue so und so ist da. Und das ist extrem lustig. Ich find's gut. Das ist auch der Vorteil. Instagram sorgt dafür, dass du halt Leute, die du sonst, sagen wir mal, nur so einmal im Jahr sehen würdest, siehst du halt dauernd. Ne? Wenn irgendwelche Leute aus Stuttgart irgendwas mit ihren Läden posten, hab heute Mittag auf, dann posten wir das auch weiter oder so. Das ist tipptopp.
Ja, also das ist ja auch der Vinyl-unsche Ansatz, sage ich jetzt mal, miteinander vernetzen, sich auch gegenseitig helfen, reposten, Story machen und so weiter. Wir haben ja da auch schon einige wilde Sachen in der Vergangenheit gemacht, komme ich später noch zu. Und man merkt einfach, dass du das lebst und ich finde das auch total wichtig, weil es gibt ja immer so ein paar Plattenläden, die vergraben sich so unter der Erde und sagen am liebsten gar nicht, dass es die gibt oder so. Also sprich, finden jetzt nicht auf Social Media oder sonst wo statt, ne? Gibt vielleicht eine Homepage und überhaupt. Und bei dir ist das quasi der komplette Gegenentwurf und deswegen bist du auch schon früh aufgefallen, so in meiner Bubble dann wieder. Und ich finde das stark und ich finde, das stärkt ja auch irgendwie so diese Schallplatten-Gemeinschaft, für die ich ja auch jeden Tag irgendwo kämpfe. Ja. Sehr cool. Gib es nochmal einen Überblick.
Dixie Gas Records bietet im Prinzip für jeden Topf einen Deckel. Also wir versuchen wirklich alles zu führen. Wir haben also, Rock, Pop, Jazz, das brauche ich ja gar nicht erwähnen. Im Prinzip, das ist ja der Standard. Aber wir führen halt so Sachen wie Fußballplatten, Cheesecake-Platten, christliche Platten, weil wir halt wirklich jede Nische versuchen abzudecken. Und es gibt ja auch in jeder Nische was Spannendes. Mhm. Ne? Also ich erzähle immer wieder gerne Geschichte. In Ettlingen gibt es einen Ernst-Mosch-Sammler. Das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Das ist okay. Der helle Wahnsinn. Der hat von einer Platte wahrscheinlich irgendwie Richtung 1000 verschiedene Ausgaben und im Discogs sind 30 gelistet.
Okay, weißt du? Krass.
Ich nehme das tot ernst. Weil das halt ein richtiger Sammler-Nerd ist.
Mhm.
Super. Deswegen, wir sind da ganz weit aufgestellt. Wir haben die beste türkische Selektion, wahrscheinlich im ganzen Süden. Wir haben wirklich abgefahrene Sachen und das, so muss das halt auch sein. Ne?
Sehr geil. Und ist das dann auch so, dass für diese ganzen Rubriken, jetzt beispielsweise die du aufgezählt hast, dann immer auch nochmal so ein extra Schild ist, wo du sagen kannst, da findest du dir jetzt
die. Und so Nudie Cheesecake hinten unterm Tisch. Kannst du schön deine Nacktcover raussuchen. Ja.
Und wie kommen diese Kategorien, gerade sowas Spezielles, dann auch zustande? Kommt da mal irgendwann einer, dann ein zweiter, dann ein dritter und fragt dich danach und irgendwann denkst du, boah, da brauchen wir jetzt extra Schild für, jetzt gehen wir auf die Suche.
Es gibt so Sachen, zum Beispiel Cheesecake ist international, wirklich gesammelt. Ne? Also ich habe in Amerika einen Sammler an der Hand, das ist sowas Hartes hast du noch nie gesehen. Wenn ich was habe, was der nicht hat, dann ist Geld keine Rolle. Ne?
Okay.
Aber so zum Beispiel, was ich auch führe, was wahrscheinlich nie frequentiert wird, wir haben so ein Städtefach, weißt du, es gibt ja so, kommen Sie nach Berlin, Single oder sowas, ne? Und da haben wir halt ein Fach, dann kannst du Bad Wörishofen, Grötzingen, Karlsruhe, Berlin oder so gucken. Und es gibt halt so Leute, die suchen was von sich aus der Heimat oder als Geschenk mitbringen, so. Das einzige Mal, wo ich hatte mal einen Ami da, gesagt, hast du was aus Karlsruhe? Und da habe ich hier mal halt so wo die Dingsbumshalle drauf ist, angedreht oder so. Das sind so Fächer, die sind nicht so frequentiert, aber lustig sind sie trotzdem.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man sich da auch so ein bisschen abheben kann und hatten sie eben Stichwort Social Media mal sagen kann, hey, ich habe sowas, dann macht es ja auch Lust auf mehr. Ne? Da fragt man sich so, okay, wenn er das jetzt hat, was hat er denn noch? Ne? So, der ist mal schnell mal beim Broken Pop vorbei und konzentriert sich erstmal auf die anderen Sachen. Also finde ich richtig geil und sowas liebe ich. Und das ist ja auch das Schöne, wenn ein Plattenladen so seine Nische findet. Trotzdem, klar, du sagst es Rock-Pop, ne? Man muss irgendwie trotzdem für alle was haben. Weil es kommen auch mal andere Leute, die jetzt nicht so speziell unterwegs sind. Und ich finde, ihr schafft da einen guten Sweet Spot, um da sozusagen alles zu bedienen und habt Platz.
Das ist das Wichtigste. Wir haben den Platz.
Ja. Wie ist eigentlich das Verhältnis so zwischen den neuen und den gebrauchten Platten bei euch?
Also wir haben fast nur gebrauchte. Mhm. Der neue Markt ist einfach so, die Leute bestellen es eh online. Weißt du, wenn es bei dir dann 40 kostet und online 35, dann... Also in Stuttgart, der Ratzer macht das seit Dekaden, weißt du, der hat ein eingelaufenes Publikum, der lebt fast nur von Neuware. Respekt. Aber wir sind halt wirklich 99% Secondhand.
Okay. Ja, ist schon eine Ansage. Ne? Also die meisten Läden, die noch jetzt neue Sachen haben, haben da doch dann schon wieder mehr. Im Umkehrschluss, das ist so das, was man oft mit euch in Verbindung bringt, ne? Dass man wirklich sagt, so Dixiecast Records, da gibt es eine riesen Auswahl an Gebrauchten. Ne? Mhm. Weil viele Läden, die dann groß sind, die haben dann auch über die Größe dann viele Neuware da stehen und dadurch dann wieder weniger Gebrauchtes. Ne? Und da kann man dann schon sagen, dass ihr da so einen wichtigen Bedarf dann auch abdeckt für gerade die Leute, die
was
das suchen.
Was wir ein bisschen mehr haben, ist halt zum Beispiel, wir haben so Crypt Records oder Bachelor Records, so Garagenpunk-Sachen. Mhm. Da haben wir so Neuware-Fächer oder Voodoo Rhythm Records aus der Schweiz.
Mhm.
Das haben wir so ein bisschen, weil das steht auch zum Beispiel, wenn du zu Müller gehst, nicht rum. Mhm. Nirvana steht auch bei Müller rum, aber irgendwelche Garage-Punk-Sampler, die stehen halt da nicht rum, deswegen haben wir sowas da. Und ne?
Also wenn ich jetzt so zu euch komme und jetzt sagen würde, hey, gebrauchte Platten, nicht so mein Ding, ich kaufe eher neuer Kram und frag jetzt nach irgendwas, also ihr könnt jetzt grundsätzlich auch alles besorgen, was irgendwie der Markt
hergibt. Nee, gar nicht, wir besorgen auch gar nicht, weil wir sind da nicht kompetitiv mit den Preisen. Ich würde dich dann entweder zum Discover schicken, der macht Neuware, oder ich sage, in Karlsruhe sage ich dann auch ganz tacheles, du, der Müller hat ein gutes Sortiment
Liebe
oder solche
Grüße,
Sachen.
Haben wir auch schon
genau, oder der Schleile hat noch Neuware oder so. Ne?
Und okay, dann machst du dann das Netzwerk dann hinschicken. Auch.
Genau, wir haben halt so gewisse große Nummern da. Ich sage jetzt immer gerne Nirvana oder sowas, was hier in die Jugend vorbeikommt und sagt, ich will eine Nirvana, weil das kommt gebraucht zu wenig rein.
Ich habe gelesen, aber seit deiner Tochter bist du auch Taylor-Fan, also hast wahrscheinlich auch Taylor.
Ich bin tatsächlich, ich kann das ganz ehrlich sagen, ist auch kein Schmäh, ich liebe Taylor.
Machen wir auch, sogar in der Öffentlichkeit.
Es regt mich immer furchtbar auf, wenn Leute so schlecht über Taylor reden. Die Platten sind gut.
Bin ich bei dir.
Und sie ist ein sehr sympathischer Mensch, sage ich mal. Was die so für ihre Crew tut, Respekt. Ist ja auch egal.
Ist ja auch egal. Jeder, wie er will. Und ich meine, wer bei euch nichts findet, ist wahrscheinlich einfach an Musik nicht interessiert.
Das stimmt so nicht. Aber weißt du, es gibt auch Leute, die sind so spezialisiert, dass sie nicht überall was finden. Weißt du, wenn wir so einen richtigen Berliner Sammler da haben. Aber zum Beispiel, wir hatten neulich jemanden da, der hat dann auch schön arabische Sachen bei uns gefunden und hat gesagt, hätte er nicht gedacht, dass er es in Karlsruhe findet. Weil es liegt natürlich auch an den Kulturkreisen hier.
Yeah.
Arabische Sachen sind hier nicht so vertreten. Ne? Das ist halt. Aber wir versuchen es, weil wir halt so einkaufen. Ne?
Mit
offenem Herz. Und
So soll es sein. Ich habe ja eben erzählt, man hatte ich mal auf dem Vinylflohmarkt zum Beispiel gesehen. Ich weiß nicht, wie du es sonst so handhabst. Letztes Mal warst du ja auch noch nicht da. Seid ihr aktuell noch so auch auf Plattenbörsen irgendwie unterwegs oder gar nicht mehr?
Also wir haben es wieder vor. Mhm. Ne? Wir waren ja auch beim Hunter zum Beispiel da mal und haben dann Stand gemacht. Ist halt so, sagen wir es Tacheles, meine Damen und Herren. Wir sind über 50, Kisten schleppen ist schwierig.
Ja, man wird ja auch nicht jünger.
Wir haben einen Laden, weißt du, kommen sie vorbei, nach dem Vinyl-Flohmarkt, wühlen sie bei uns. Hier stehen zigtausende von Schallplatten. Und ja, aber wir machen das schon noch bei Gelegenheit wieder.
Bei Gelegenheit.
Ist ja auch sehr also, lustig.
Ausgewählte Ereignisse dann. Okay, gut. Jetzt hast du ja nebenher noch neben Plattenladen dein Label Red Lounge Records.
Jawohl.
Gibt's auch bei Insta, werden wir alles entsprechend verlinken. Und worauf hast du dich da spezialisiert? Ich habe irgendwas mitgekriegt mit Punk.
Punk, so Rockabilly. Also alter Punk, neuer Punk und Reissues von 60s Sachen. Ne?
Yeah.
Und da habe ich jetzt gerade zum Beispiel mit Bachelor Records haben wir die Incredible Kidder Band Single Sachen rausgebracht. Da habe ich die Doppel-LP rausgebracht. Das ist so sauguter Powerpop, da kosten die Original-Singles 500-600 Pfund.
Okay.
Ne? Und dann mal Nachpressung von gemacht, sowas ist dann, das ist halt so die Sachen, die ich liebe.
Okay, cool. Ja, und dann ist es dann auch so, dass man hier im Plattenladen dann das ein oder andere Platte dann
vom Label auch kriegt.
Hast du da eine eigene Rubrik oder hast du das einfach ein Punk
reingemacht? Aber zum Beispiel, ja, ich habe ja dem Lou Reed-Archiv geholfen, was rauszubringen, also von den Pre-Velvet Underground, Lou Reed, diesen Roll- und Garagensachen. Und ich habe ja was gehabt, was nicht mal das Lou Reed-Archiv hat. Und da haben wir dann eine eigene Pressung gekriegt und die gibt es nur bei uns im Laden.
Gut, dass du drauf ansprichst, da wollte ich dich sowieso noch fragen. Dafür bist du ja auch so ein bisschen bekannt, ne? Deine berühmte Velvet Underground-Sammlung. Von welcher Größenordnung sprechen wir da eigentlich?
1500 Tonträger von einer Band, die halt irgendwie nur 5, 6, 7 Platten gemacht hat im Prinzip und halt auch viel Material, also Bildmaterial, genau. Konzertplakate, Merch. Bücher. Merch gibt es tatsächlich sehr wenig, aber ich habe, soweit ich weiß, allen Merch, den es gibt. Und solche Sachen. Halt,
Gummibananen oder so irgendwas.
Naja, das sind die späteren Sachen, aber so aus der Zeit der Band gibt es anscheinend auch zum Beispiel nur ein T-Shirt von den ganz späten, so krass. 73. Und das habe ich zum Beispiel. Es gibt einen Aufkleber, ne, den habe ich und so Sachen, aber es, also damals gab es nicht so wie heute Merch-Stände. Ne?
Das ist halt, aber es wäre ein Thema für sich. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr von wollt. Fände ich auf jeden Fall sehr spannend. Also ich klebe da immer dran, wenn ich davon höre, weil ich selber Velvet Underground sehr, sehr gerne mag. Und ja, das ist schon eine Ansage, wo du da Größenordnung weißt. Und wenn du sagst, hier Lou Reed ausgestochen, das musst du ja auch erstmal hinkriegen. Nicht schlecht. Okay. Jetzt hast du ja noch zusätzlich sehr viel Außenwirksamkeit genossen auf diversen Veranstaltungen wie zum Beispiel Top oder Flop. Ne? Ich glaube, über die Ecke haben wir uns auch damals so irgendwo kennengelernt. Hat schon diverseste Locations durch. Das letzte Mal habe ich jetzt geguckt, war ich im Dezember letzten Jahr dort im Linden's Irish Pub.
Jawohl.
Bitte?
Toller Laden.
Ja, also lohnt sich auch mal für ein Bierchen, wenn du nicht da bist. Jetzt habe ich es nicht mehr so auf Social Media gesehen. Also wird es die Aktion noch mal weitergeben?
Auf jeden Fall. Ich habe bloß ein bisschen Pause gemacht. Bei mir geht es halt mit der Familie. Mein Vater, muss man ganz kurz sagen. Und so, da habe ich halt ein bisschen runtergefahren. Aber das ist... Und jetzt ist es gerade so heiß.
Ja. Gut, da gibt es einige, die sich da im Moment bei Events rausziehen. Ich habe auch schon ein, zwei Absagen kassiert. Auch für ein Video zum Beispiel.
Na, das ist auch so. Letzte Woche, jetzt geht's. Aber letzte Woche als Karlsruher... War eine harte Woche in Karlsruhe.
Ja. Na, ist ja nicht jeder so hart hier wie ich. Ich habe zum Beispiel ein Video gemacht mit einer Plattenwaschmaschine am heißesten Tag mit den zwei Fotolampen den ganzen Tag gewaschen. Ich konnte sogar mit dem Schweiß von meiner Stirn irgendwie die Platten waschen. Hätte ja nicht mal die Reinigungsflüssigkeit gemacht.
Kino.
Stellt's dir vor. Naja, Ergebnis könnt ihr euch anschauen auf dem Kanal. Na gut, okay. Nee, da freue ich mich, dass ihr weitermacht, weil ich liebe das Event, Schallplattenauktion, ja. Also ich finde, man kann immer wieder für wirklich wenig Geld geile Platten abgreifen. Ich habe ja schon einige auf meinem Kanal gezeigt und mich jedes Mal drüber gefreut und sind immer so was Schätze oder einfach auch nur kuriose Täten dabei. Und ist mir nie passiert, aber theoretisch, man könnte auch heimgehen, ohne eine Platte mitzunehmen. Und hätte trotzdem Spaß gehabt, einen schönen Abend
und gute Musik gehört. Ist ja ein reiner Schallplattenabend von Nerds für Nerds, sondern es ist einfach so ein Eventle. Man kann sich herrlich betrinken und man kann ein bisschen rumschreien.
Und mit Verlaub, der Mann ist auch ein gewisser Entertainer und das kann
leicht
man da
Tourette lassen.
Höchst auf Höchststufe erleben. Ja. Ich meine, jetzt ist ja noch relativ früh, ne? Musste erstmal warm werden, aber auf der Veranstaltung ist Abend und da geht der Text ab, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also
so ist das.
Social Media beachten. Instagram, Facebook wird es ja angekündigt. Okay. Dann legst du ja noch selber Platten auf, ne? Jawohl. Zum Beispiel beim Querfunk. Nee. Machst du das auch noch aktuell?
Also es ist so, ich hab Sendungen, die ich halt einspeisen kann. Ich mache jetzt nicht mehr regelmäßig. Ich habe auch nicht mehr die Zeit, was mit Familie und so, mich da jeden Sonntag hinzusetzen und was zu machen. Aber alles gut. Der Querfunk hat gerade neulich wieder was von mir gepostet aus dem Archiv und so. Also Alles tipptopp. Mhm.
Kann man, glaube ich, bei Mixcloud war es.
Mixcloud,
ne?
Sind die ganze Sache, da ist der Querfunk und da sind dann die Dixie-Gers-Sendungen und so kann man sich das anhören.
Ja cool. Nee, ich finde, das ist ja auch sowas, also bei mir leider sehr, sehr selten. Ich habe mal vor kurzem in Karlsruhe auflegen dürfen mit Schallplatten. Also es sind so ganz besondere Events dann mal. Aber ich genieße das total, weil es einfach nochmal so eine neue Ebene ist. Ne? Nicht nur über Schallplatten quatschen oder in deinem Fall verkaufen oder in meinem Fall auspacken, sondern einfach nochmal Leute eine Freude machen, musikalisch inspirieren. Ne? Und ich habe ja jetzt mal reingehört und auch mein Likechen gesetzt da auf Mixcloud. Macht eigentlich immer Spaß, was du da machst und finde ich cool.
Sehr gut.
Ja, und dann machst du ja noch mehr. Du machst ja, also wir können ja Stunden weiter quatschen. Man muss mal gucken, immer, wie viel auf die Speicherkarte passt. Aber du machst ja noch neben Vinyl so dich für deine Geburtsstadt hier in Karlsruhe stark. Magst du uns mal ein bisschen von diesem Karlsruhe-Archiv erzählen? Ich glaube, da haben wir noch gar nicht so privat irgendwie groß drüber gequatscht.
Ich habe, ja genau, also ich mache seit Dekaden, sammle ich eigentlich schon Karlsruhe, einfach automatisch. Am Anfang habe ich halt wirklich Sachen gesucht, die mich auch, sagen wir mal, interessiert haben musikalisch. Also ich habe dann Punk und Metal und 60s Rock und so. Aber irgendwann habe ich dann angefangen, halt auch so Sachen mitzunehmen, die musikalisch sozusagen mir nicht ganz so nah sind. Aber trotzdem habe dann auch sehr spannende Sachen gefunden. Ich sage zum Beispiel als Reinhold Weber, das ist ja elektronische, klassische Musik. Und bei dem habe ich tatsächlich dann wieder Veröffentlichungen gemacht. Und ich habe halt irgendwann festgestellt, du, Karlsruhe hat wirklich ein paar Top-Sachen. Aber es fällt niemand so richtig auf. Und die Stadt Karlsruhe hatte, als ich angefangen habe, tatsächlich auch noch kein Archiv selber. Inzwischen haben sie irgendwie eins, aber es ist auch nicht sofort zugänglich, sondern man muss sich anmelden und so Sachen. Und ich habe tatsächlich einzigartige Sachen auch aus Karlsruhe. Ich habe Sachen, ich habe Konzertplakate von den späteren RAF-Terroristen. Ich hab das Fotoarchiv vom Alfred Haas, den Vater von der Annifred von ABBA, der ein SS-Soldat aus Karlsruhe war und ein Kind in Norwegen hinterlassen hat. Und die haben alles weggeschmissen, die Leute, die den Haushalt aufgelöst haben, die ganzen Korrespondenz mit seiner Tochter, die haben sich erst viel später wieder kennengelernt, weil alle dachten, der Vater wäre tot und die mussten dann aus Norwegen nach Schweden fliehen. Und ich habe da einzigartige Fotos. Es gibt halt wirklich total abgefahrenes Zeug aus Karlsruhe. Aber Karlsruhe kümmert sich nicht drum, wie zum Beispiel Mannheim. Mannheim hat ja wirklich so total aktiv, großes Archiv und legt Wert auf seine Musikszene. Karlsruhe ist immer so ein bisschen, danke liebe Stadt Karlsruhe. Wenn du berühmt bist, kannst du zurückkommen und dann bist du der, aber allein der Jazz aus Karlsruhe. Das Karlsruhe Avantgarde Jazz Quintett. Ja, und die haben irgendwann Karlsruhe aus der Vita gestrichen und sind nach Stuttgart gezogen, der Herbert Joos, weißt du? Und das ist eigentlich
Geschichte, die erzählt werden muss. Erzählt eigentlich die Karlsruher Geschichte auch, wird ja eigentlich auch hier im Plattenladen erzählt? Also hast du da auch nochmal eine Rubrik für regionale?
Wir haben so eine kleine Regionalkiste, aber der Andreas, der hilft mir mit dem Archiv und Marco immer, wenn er was sieht, wo Karlsruhe draufsteht, legt zum Beispiel hinten auf den Tisch und dann kommt er vorbei und er fotografiert es ab und wir filmen es. Ist halt, braucht halt alles Zeit. Du weißt ja, wie es ist, braucht Zeit und so.
Nee.
Wenn irgendjemand grafisch begabt ist, darf er uns gerne helfen oder zum Beispiel, was total super wäre, wenn ich jemanden hätte, der zum Beispiel Kassetten überspielt und online stellt oder so Sachen. Und ich habe total abgefahrene Sachen aus Karlsruhe. Es gibt wirklich, wirklich schräge Sachen, sowohl im lustigen Sinne, wie ich habe eine Shellac von 1910, Karlsruhe, trotz alle deine Fehler, hatte ich neulich auch bei Martin Wacker in der Show dabei oder so und das gehört mal überspielt und halt auch hochgeladen oder so, da bin ich halt nicht so begabt und irgendwann schafft man schon auch noch irgendwas Kreatives damit, aber bis jetzt so, ich habe schon festgestellt, zum Beispiel Bands haben mich angeschrieben, ah was, du hast unsere Sachen noch oder so, die haben zum Teil ihre Sachen selber nicht mehr und freuen sich, dass irgendjemand sie nicht vergessen hat und das ist halt das Tolle am haptischen Tonträger. In 20 Jahren, wenn du jetzt eine Band hast und das Zeug nur auf Insta hochlädst oder auf, was weiß ich, irgendwelchen Hochladeplattformen und du bist halt nicht Metallica, dann irgendwann fliegt das Zeug raus und dann ist es weg. Ja, ich sag jetzt so mal zum Beispiel MySpace.
Stimmt, so,
wenn du heute jemandem sagst, was ist gerade mal 10 Jahre alt, wenn du heute jemandem MySpace, was ist das? Was soll man? Und das ist so, wenn du eine MySpace-Band warst, ohne haptischen Tonträger, du bist weg, du bist nicht mehr existent. Und das ist halt das Tolle am Tonträger. Selbst Kassetten, die kannst du ja auch, selbst wenn sie eiern und so, du kannst sie ja restaurieren lassen und so.
Ja, und Tape-Kultur ist back, ne?
Ja.
Wieder neue Kopfhörer, die aussehen wie in den 80ern und Tape-Decks, die man sich auf die Schulter stellen kann.
Demo-Tapes aus Karlsruhe, Top-Sammelgebiet.
Ja. Also läuft gut zusammen auf jeden Fall, dass du da gerade aktiv bist. Ja, wird das vielleicht irgendwann, keine Ahnung, ausgebaut werden, dass man dann irgendwie so, keine Ahnung, in Karlsruhe irgendwo so einen Raum hat, wo man dann reingehen kann, das alles sehen kann, so ein kleines Museum oder angedockt an ein vorhandenes Museum, so ein kleiner Raum,
das irgendwie ist
sowas?
Wir sind tatsächlich, gerade Andreas hat das versucht, gerade sowas Ähnliches auszuhandeln, aber das ist halt immer so, wie viel Interesse ist da, was ist die Stadt? Weißt du, wenn die Stadt sagen würde, hey, wir geben euch einen Raum oder so, Aber bis jetzt ist es halt irgendwie noch nichts so, ne? So ein wechselndes Museum. Wir sind am Versuchen gerade was zu machen. Und Andreas, der könnte es dir genauer sagen, der ist leider gerade nicht da.
Ja, kein Problem. Wir wollen ja noch nicht zu viel spoilern, aber ich finde den Gedanken erstmal gut, ne, das dann auch so zugänglich machen.
Ja, im Hinterzimmer haben wir jetzt ein paar sehr, sehr tolle, zum Beispiel das Gemälde von der ersten Poseidon-LP, das ist ja von Werner Kühn, da hängt das Original-Ölbild dazu. Okay. Dann hängen Plakate von den späteren RAF-Terroristen, Knut Volker, zwar bei Expression, das hängt hinten im Gang. Also hinten habe ich jetzt so, sagen wir mal, so 10 schöne Exemplare und da kommen jetzt so nach und nach halt noch Flyer. Ich lasse halt Rahmen, ich mache nicht einfach nur in irgendeinen Rahmen rein, sondern ich gehe halt Rahmen, schön mit Passepartout, es kostet halt auch ein bisschen Geld. Und ich fange halt an und irgendwann habe ich dann halt den Zwischengang da voll und dann stehen da vielleicht so, sagen wir mal, 30 bis 50 Sachen. Das ist dann schon, das ist ja dann ein bisschen wie ein Museum. Aber momentan ist noch nicht museal.
Okay. Hast mal alles so ein Hinterzimmer hier. Ja. Da steht auch Hinterzimmer, ne? Hinterzimmer.
Genau. Da hinten, gehst du mal, ich zeig's dir gleich, da sind ein paar richtig schöne Sachen. Wir haben alle Geschichte, da hängen wirklich Top-Zeug. Da ist der Bulli mit Syntax und so Sachen, so wirklich gutes Zeug.
Cool, cool. Also dieser Mann kämpft auch nicht nur für Vinyl, sondern auch für seine Heimat und Geburtsstadt. Sehr schön. Jetzt habe ich dir so eine kleine Hausaufgabe verteilt, mal so ein bisschen beispielhaft so zwei Platten rauszusuchen, wo du sagen würdest, da habe ich eine besondere emotionale Verbindung zu, da habe ich eine coole Geschichte zu. Was hast du denn Schönes
mitgebracht? Also, es wäre natürlich total leicht, eine Velvet Underground mitzubringen, aber das habe ich extra nicht gemacht. Das wird dir mal ein Spezialthema. Also, ich habe was mitgebracht. Da war ich junge 18 Jahre alt. Und da bin ich in Köln über den Flohmarkt und da stand eine Isolier-Iso-Lierband. Und vorne ist der Weihnachtsmann, der den Osterhasen füttert und eine Knarre an den Kopf hält. Und hinten drauf ist dann der erledigte Weihnachtsmann vom Osterhasen übermannt. So, ich lag am Flohmarkt rum, 50 Pfennig. Ich so, alles klar, nehme ich mit. So, habe ich mir die angehört und eine Seite ist so sehr punkig. Also wirklich ganz stumpf, reim dich oder ich fress dich. Keine Gnade, keine Gnade. Auf der Rückseite war sowas mit Synthesizer und ich dann so, die Rückseite ist nichts für mich. Dann habe ich das immer wieder schön auch auf Kassetten gemacht, die A-Seite. Und war eine Single, die ich sehr geschätzt habe, aber habe mir auch null Gedanken gemacht, ne? Und irgendwann kam ein Kollege von mir, so der eigentlich so Wave sammelt und so, hat gemeint, so, oh, kennst du Isolierband? Da habe ich gesagt, ja, die Single habe ich, die A-Seite ist geiler Punk, also die B-Seite, Minimal Wave. Und das war dann halt 20 Jahre später. Und 20 Jahre später war ich dann bereit für die B-Seite, abends aber, weil ich halt gespeichert hatte unter nicht so gut die B-Seite, mir nie wieder richtig zu Gemüte geführt. Und dann habe ich einfach die Platte umgedreht und dann die B-Seite gehört. Und das ist halt, die A-Seite ist ja stumpf, primitiv und doof und die B-Seite ist intelligent, durcharbeitet, George Orwell, ähnliche 1984, der Staat kontrolliert dich und so, richtig geiler Minimal Wave. Und ich so, geil. Und dann habe ich die Band gesucht. Und jetzt versuchen wir eine Band namens Isolierband.
Schwierig, Band landest du erstmal in der Verpackung. Du kommst
nämlich auf lauter Klebesachen und so. Mhm. Und ich habe sie dann tatsächlich gefunden. Und zwar war ich auf einer Seite und denk schon so, scheiße, nein. Da stand dann so, ja, Fahrradlenker mit Isolierband, nicht so, wohl schon weg. Und er so, wie die Band aus Düsseldorf, nicht so.
Treffer.
Dann habe ich den angeschrieben und gesagt, den kennst du? Der so, ja, den kennt er. Und dann habe ich die Band gefunden, habe eine Nachpressung gemacht von dieser Band und habe dann inzwischen auch eine ganze komplette unveröffentlichte LP rausgebracht auf Red Lounge Records. Und das ist so, es gibt gewisse, das ist auch das Tolle am haptischen Tonträger. Ja. Du kaufst dir irgendwas und denkst so, jetzt nehmen wir an, es ist 1990 oder 80 und es hat dein Taschengeld für einen Monat gekostet. Dann hörst du das so lang, bis es dir gefällt und irgendwann macht es in deinem Kopf so, Alter, wenn du was so dir so online anhörst und sagst, gefällt dir nicht, machst du weiter und dann ist es weg. Weißt du, was ich meine? Das ist also, der Trick an Platten ist ja, du hast sie, du besitzt sie, du hast sie bezahlt, du hörst sie so lange, bis sie dir gefällt, ob sie dir gefällt oder nicht. Das war früher so. Wenn du zum Geburtstag eine Platte geschenkt bekommen hast von irgendjemandem, den du auch mochtest, eine Mixkassette oder so, die hast du auch so oft gehört, bis sie dir gefallen hat. War ja von deinem Kumpel, war ja von deinem Freund, war ja von deiner Freundin, war von deinem Freund für dich. Also musste dir der auch gefallen. War ja dein Leben, ne? Und das ist halt das Tolle. So, die hatte ich lang genug, um sie sozusagen beide Seiten schätzen zu lernen.
Während ich hier auf die 7-Inch schaue, also hängt an der Wand, muss ich sagen, ich könnte mir jetzt vorstellen, so Guinness Buch der Rekorde, da gibt's ja so Einträge. Wahrscheinlich hat noch nie jemand länger für eine 7-Inch gebraucht als du.
Das ist ja genau, wahrscheinlich. Hat lange gebraucht, um eine B-Seite zu schätzen.
Ja.
Ist so wahrscheinlich, okay.
Ja, geil.
So, die nächste Band, ich habe sogar zwei Platten mitgebracht, aber das Lustige ist, die nächste Band war die erste Band meines Lebens. Ich zeig das jetzt mal so hier. Das sind die Oblivions. aus Memphis, Tennessee. Und das kam jemand zu mir in die Katakombe, habe ich ja damals aufgelegt und hat gesagt, oh, geil, Oblivions, Single aufgelegt, voll geil. Ich so, oh, Oblivions. Und dann drehe ich irgendwann, habe ich die LP irgendwann und drehe die um und sage so, das ist ja der Plattenhändler meines Vertrauens aus Memphis, weil ich habe ja eine Zeit lang in Memphis gewohnt. Und das war das erste Mal, dass ich eine Platte, die auf einem richtigen Label, das ich total geil finde, rausgekommen ist von jemandem, den ich persönlich kenne. Weißt du, das ist ja auch so wo du wirklich eine Verbindung zu hast, wo du sagst, Alter, die Platte ist vom Timo, ist ja total geil. Weißt du, ich habe nicht gesagt, ich höre mir die Platte vom Timo an und dann gefällt sie mir, sondern habe mir die Platte angehört und geil, genau mein Ding. Und dann irgendwann so, den kenne ich ja, Trottel die Bottel. Und, so und wie ich halt dann so bin, habe ich dann 8 verschiedene Testpressungen. Amerikanisch abgelehnt, europäische, andere europäische, weil Crypt Records ist bekannt dafür, dass sie sehr, sehr wählerisch sind. Und da ich die Band natürlich auch gut kenne, habe ich das von allen LPs, also die meisten Leute haben halt irgendwie eine Ausgabe von der LP. Ich habe das die normale und dann ist die Testpressung und noch eine Testpressung. Das sind alles verschiedene Ausgaben. Und das Beste ist, das hat mir die Band selbst vermacht. Ja. Sie haben dann irgendwann von einer Variante hat Tim Warren 13 verschiedene machen lassen. Okay. Und dann auf 13 limitierte.
Geil.
Ne? Testpressung.
Jeder individuell quasi.
Und das Beste ist, das hat mir der Greg irgendwann geschenkt, weil er halt wusste, dass ich ein richtig verrückter Fan von ihnen bin. Also hier sind zum Beispiel so Fotos, da habe ich sie live in Memphis ausgenommen, ne, wo sie dann selber noch so sehr jung waren. Und das hier ist, wenn ich das von Velvet Underground hätte, dann wäre das der großartigste Schatz. Das ist ein komplettes Bearbeitungspaket von der LP, wo dann also alle Sachen, wo sie sozusagen die Ideen geklaut haben fürs Cover. Und das Cover ist in verschiedenen Varianten. Weißt du, hier ist dann so verschiedene Farbtöne, wo du dann siehst, okay, dann machen wir es in lila, dann machen wir es in braun, das Neue, und da wird korrigiert und dann zum Beispiel allein das Logo. Das
ist wie so ein Druckverfahren eigentlich.
Genau, das damals alles ja noch so, wurde dann per Drucker ausgedruckt, ne? Und dann wurde zum Beispiel hier, machen wir es schattiger oder nicht. Mhm. Hier, allein das hier, guckt euch das mal an, wie viele verschiedene Varianten, wie das Label geschrieben werden wird auf der Platte. Also das ist wirklich so, und alles handkorrigiert.
Man nie so drüber nach, wenn man nur das fertige Ergebnis
kennt. Genau, es wurde, hier hat jemand, und das ist alles noch aus einer Zeit, wurde sozusagen per Hand ausgedruckt, hat jemand, guck mal hier, Schriftzug, dann war gelb,
richtig Arbeit,
damit man sich das anschauen kann, nicht auf dem Bildschirm, sondern hier so hin und her geschickt, gesagt, hier, guck mal, welches hättet ihr gerne, welche Farbe wollen wir nehmen und dann, was nehmen wir für die CD, das ist wirklich so ein Promopaket, das war eine alternative Coverversion, die gar nicht rausgekommen ist und so, und das ist dann, weißt du, wenn du so nah an einer Band bist, du kennst sie persönlich und so, das ist dann so eine Platte, die wirklich zu der du einen Bezug hast. Ne?
Absolut. Erinnert mich irgendwie an meinen Podcast-Kollegen und Freund Stubenrocker 73, wenn ich dem sage, hier eine Platte, dann hat er 10, 15, 20, das ganze Werk. Ja. Da kann er so ein bisschen cheaten. Also sehr geiles, dickes Gesamt- und Glücklich-Paket. Ja. Okay, abschließend immer die letzte Frage eines Interviews. Wie geht's weiter? Was hast du für Pläne für die Zukunft? Was kommt in diesem Sommer oder danach? Karlsruher Schief haben wir ja schon geteasert. Wie sieht's ansonsten aus?
Also Laden versuchen wir natürlich immer größer zu werden, immer besser zu werden, immer mehr anzukaufen. Das ist aber halt was, da musst du gucken, wie die Karten dir gespielt werden. Weißt du, wenn dich jemand anruft, sagt, hier 50.000 Platten, dann so yay. Und wenn nicht, dann halt ich. Da kann man nicht viel dran machen. Ich arbeite momentan gerade mit Norton Records aus den USA an einem Buch über Nico, weil ich besitze eine riesige Sammlung an Nico Modeling-Fotos aus ihrer Zeit vor Velvet Underground. Sie war ja ein weltbekanntes Modell. Absolut, sie hat ja einen Fellini-Film mitgemacht und dergleichen. Mhm. Und ich habe halt eine sehr große Anzahl Originalfotos und ich habe eine sehr große Anzahl an Zeitschriften, wo sie drin ist. Das ist ein Projekt. Dann nur ganz, das steht noch in den Startlöchern, ein sehr bekanntes Label arbeitet daran, dass sie Velvet Underground Wiederveröffentlichung machen und ich habe Papiermaterial, das seinesgleichen sucht und das wäre auch noch so ein Projekt, aber das sage ich erst mehr, wenn ein bisschen mehr dasteht, aber das ist so ein Zukunftsprojekt, das zumindest mal so in den Raum geworfen wurde, schon gesagt wurde, hier, guck mal, das habe ich und die haben gesagt, traumhaft, wenn es soweit ist, aber da, bei Velvet Underground sind die Rechte halt so hart, die sind sehr beschützend über ihr Material, dass da nicht einfach, selbst wenn du weltberühmt bist, nicht einfach sagen kannst, ich bring das raus. Das ist so. So, und das sind eigentlich so die großen Projekte und sonst, wie immer, möglichst viel Blödsinn machen, viel Spaß für wenig Geld haben und Karlsruhe ein bisschen durcheinander bringen.
Ja. Sehr cool, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall alles verfolgen, was du machst und freue mich drauf und jetzt bin ich mal gespannt, was der Marco noch alles zu erzählen hat.
Also, traumhaft.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr geil.
Ich danke dir, wie immer.
Lieber Marco, du arbeitest auch im größten Plattenladen in Karlsruhe.
Das ist richtig.
Und
ja.
mit der Musik bist du darüber hinaus noch auf zahlreichen weiteren Pfaden verbunden und verbunden gewesen, ja. Also in deine Geschichte zurückschaut. Magst du uns erzählen, welche Momente in deinem Leben dir klar gemacht haben, dass sich so ein großer Teil deines Lebens um die Musik drehen wird?
Das hat, glaube ich, tatsächlich ganz früh angefangen. Und zwar meine Mutter hatte ziemlich viele Brüder.
Mhm.
Also ich hatte ziemlich viele Onkels in verschiedenen Altersstufen.
Mhm.
Und die waren alle musikbegeistert. Die sind teilweise mit den Beatles und Stones aufgewachsen. Und die haben im Ruhrgebiet gewohnt. Und wenn wir da waren, lief da immer Musik. In jedem Kinderzimmer oder Jugendlichenzimmer lief Musik. Und da bin ich schon ganz früh infiziert worden und habe da auch meine erste Schallplatte geschenkt bekommen von einem meiner Onkels.
Mhm.
Das war die Jazz von Queen. Das war meine erste Schallplatte, die oft gehört worden ist.
Gleich gut angefangen. Ja. Ja, ne? Weil viele haben ja dann irgendwie auch so Hörspiele oder so oder was ganz Ramschiges oder Nischiges oder irgendwas Schlagereskes, was man später dann nie irgendwann mal nochmal hört oder gut findet. Aber
ja.
Bei der ist schon gleich Ansage.
Nee, also Hörspiele auch, aber das war eher Kassette.
Mhm.
Also Hörspiele auf Platte hatte ich, glaube ich, gar nicht. Nee, das war Kassette. Also das lief trotzdem, also zur Musik lief trotzdem auch nebenher 3 Fragezeichen oder so. Oder diese Gruselserie war, wo ich so jüngere Teenie war, waren die total in.
Mhm. Okay, da war es schon vorgezeichnet, du wusstest, du willst einfach mehr mit Musik machen. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen mit dir beschäftigt, wenn man dich kennt, weiß man, du hast, glaube ich, gute 30 Jahre in der Veranstaltungsbranche gearbeitet, stimmt das?
Das stimmt, ja.
Und magst du uns da vielleicht mal so auf eine kleine Reise durch die Zeit mitnehmen, wie es dann nach der ersten Queen-Platte sozusagen weiterging?
Ja, also ich war normal auf der Schule und habe dann irgendwann, ich habe 2 abgeschlossene Ausbildungen, die nichts mit Musik zu tun haben. Einmal Offset-Drucker und Jugend- und Heimerzieher. Und habe, während ich Jugend- und Heimerzieher war, angefangen bei einem Konzertveranstalter in Stuttgart nebenher auf Konzerten zu arbeiten, um Geld zu verdienen, neben der Ausbildung her.
Mhm.
Davor habe ich aber richtig reingerutscht, bin ich durch eine Band, die heißt The Coal Miner's Beat. Die gab es in Stuttgart in den 90ern bis Anfang 2000. Die haben so Folkrock gemacht und da haben Freunde von mir mitgespielt und da bin ich tatsächlich zum ersten Mal auf Konzerte mitgefahren, auf der anderen Seite, nicht als Zuschauer, sondern habe für die Merchandise verkauft.
Mhm.
Das war so mein erster Kontakt. Und der Sänger von Coal Miner's Beat hat bei dem besagten Konzertveranstalter gearbeitet. Und der hat mich da mal gefragt, du, wir suchen Leute für Auf- und Abbau. Und ich so, ja klar. Und so bin ich da reingerutscht und habe dann da angefangen, neben der Ausbildung zu arbeiten. Und wo ich fertig war mit Jugendheimerzieher, dachte ich mir, ach, ich mache das jetzt mal so ein Jahr Vollzeit. Das macht irgendwie Spaß, mal gucken. Und bin dann tatsächlich hängen geblieben. Das war, ich glaube, 97 oder 98. Und danach war ich dann selbstständig, solo selbstständig und habe dann praktisch nur im Konzertbusiness gearbeitet.
Okay. Und du hast jetzt gesagt, wie es losging, aber da waren so einige wichtige Bands, die dein Leben tangiert haben. Magst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, also Bands tatsächlich war es dadurch, dass ich dann für verschiedene Stuttgarter Konzertveranstalter gearbeitet habe. Alles, was durch Stuttgart gekommen ist, habe ich mal gearbeitet. Also es gibt eigentlich wenig Bands, wo ich nicht gearbeitet habe in den letzten 30 Jahren, gerade durch diese örtliche Tätigkeit in Stuttgart.
Ja.
War dann aber auch, ist es dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda entstehen solche Jobs, auch dann auf Tour mit gewesen mit Bands. Und das hat sich dann so arg dieses Tourleben und die örtliche Veranstaltung in Stuttgart, auch wo ich schon in Karlsruhe gelebt habe, wo ich hierher gezogen bin, war eigentlich Stuttgart immer so mein Hauptpunkt und die Touren in Deutschland und europaweit, die ich gemacht habe, ja.
Und gab es da Bands, die dich besonders geprägt haben, wo du da nochmal highlighten möchtest, oder war das alles relativ
einfach? Also ich bin auf jeden Fall mit 2 Bands auf Tour gewesen, die zu meinen Lieblingsbands gehören, was auch schwierig sein kann. Das ist zum einen New Model Army und zum anderen The Levelers. Die habe ich früher rauf und runter gehört und bin denen auch hinterhergereist als Fan und habe dann irgendwann für die gearbeitet, was so ein bisschen immer schwierig ist, als Fan für eine Lieblingsband zu arbeiten. Man muss trotzdem professionell sein. Und teilweise haben mich die Bands, also die haben mich dann auch schon gekannt als Fan. Das war dann ganz witzig. Mhm. Aber ich habe natürlich da nicht den Fan raushängen lassen, sondern habe professionelle Arbeit gemacht. Und das hat bei beiden Bands war es toll zu sehen, dass die auch privat oder hinter der Bühne sehr nett sind und sehr lustig sind. Und das waren auf jeden Fall mit beiden Bands Highlight-Touren. Wenn du halt mit einer Band unterwegs bist, wo du die Musik auch magst, das ist ganz toll. Also das hat Spaß gemacht.
New Model Army habe ich mal auf dem WGT in Leipzig einmal gesehen, in der großen Halle. War auf jeden Fall auch ein prägsames Erlebnis. Einer hat mal gesagt, du wärst sogar mit Rammstein unterwegs gewesen, stimmt
das? Ja, das stimmt. Ich habe 20 Jahre für Rammstein im Merchandise-Bereich gearbeitet. Ganz Europa und auch Russland, Weißrussland, Ukraine, wo es noch keinen Krieg gab. Also da bin ich schon mit denen ein bisschen rumgekommen.
Weil das ist ja sozusagen der Exportschlager schlechthin.
Das stimmt, ja. Das merkt man auch witzig, wenn man dann in Frankreich oder egal im Ausland ist und das Publikum gefühlt fehlerfrei alle deutschen Texte mitsingen kann. Das ist schon interessant. Oder dass sie teilweise auch dadurch, das war bei Tokyo Hotel, war das auch so, dass die durch die Texte Deutsch lernen. Das ist natürlich... Ja, vereinigt.
Wäre für uns besser, wenn wir dann in ein anderes Land gehen. So ein bisschen mit Deutsch, wenn sie weiterkommen oder so, ja. Ja, auf jeden Fall. Auch Tokyo Hotel, ja, spannend. Ja, also ich sehe schon, das sind schon richtig dicke Dinger. Und ich meine, Rammstein, ja, hat ja dann in letzter Zeit viel Federn gelassen, war ja wild in der Community dann mit Kritik und so weiter. Ich glaube, so langsam hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Sogar hier, ich weiß nicht, kennst du Clear Audio, der Schallplatten, die auch Schallplattendreher und so weiter
die
machen.
Haben Modell rausgebracht.
Die haben jetzt auf der High-End Modell von Rammstein rausgebracht, genau. Ja. Und das auch nochmal so mit der Schallplatten-Community in Verbindung gebracht. Ne? Also schon spannend, was da immer so alles passiert, ja. Ja. Gibt's da so eine kleine Anekdote oder also irgendwas, was du gerne teilen möchtest von einer dieser Bands, was du mal so auf dem Tourleben erlebt hast? Vielleicht so eine Kuriosität oder irgendeine besondere Geschichte, die dich lange mitgenommen hat. Ich glaube, da hat man so viel erlebt, aber vielleicht gibt's dann so das eine oder andere, was man immer wieder gerne erzählt oder wo man irgendwie immer wieder landet.
Es gibt tatsächlich...
Natürlich ohne, dass wir verklagt werden, weil du jetzt irgendwas sagst in der Öffentlichkeit, was man nicht teilen darf.
Also es gibt natürlich vieles, was man erlebt auf Tour irgendwie oder bei Veranstaltungen, was man natürlich aus Professionalität nicht weiter erzählt.
Denke ich
mir. Also tatsächlich so ein Klassiker, der mir immer noch in Erinnerung bleibt, ist, ich war natürlich dann auch viel mit Cole Miners Beat auf Tour und auf Konzerten. Knapp 300 Konzerte war das bei denen. Und da haben wir tatsächlich mal unseren Geiger auf der Raststätte vergessen, der Klassiker, der oft erzählt wird, und haben es auch, und das war noch zu Zeiten, wo man kein Handy hatte, oder wir hatten ein Band-Handy, glaube ich, und das halt irgendwann gemerkt haben und das, der dann auf ja, irrwitzigen Wegen dann den Weg zur nächsten Stadt gefunden hat. Ich glaube, er war barfuß und hatte nur so eine Short und ein T-Shirt an. Ich glaube, er hat auch nicht mal einen Geldbeutel oder irgendwas dabei. Oh, der wollte nur auf der Raststätte aufs Klo gehen, glaube ich, wo wir angehalten, wo der Fahrer getankt hat.
Naja, so und bei größeren Bands, ne, so Meuter oder so. Wo ist eigentlich der linke Geiger so auf dem Konzert? Ah ja, wir waren doch pinkeln und tanken.
Ja, das ist, also das haben wir Gott sei Dank dann auch gemerkt. Also es war auf jeden Fall das, wo man gerne dran denkt, wo natürlich auch die Späße viele Jahre noch immer
worden sind. Das glaube ich. Okay, sehr cool. Kommen wir nochmal zurück zu Dixie Gas Records. Ja. Du arbeitest jetzt hier auch mit großer Leidenschaft. Du warst von Anfang an dabei, wie aufgemacht wurde, oder bist du ein bisschen später gekommen? Ich weiß
nicht. Nee, wir haben es, also es war eigentlich meine Idee. Ich habe ja mehrere Jahre bei Mo in der Oststadt gearbeitet.
Stimmt, kenne ich dich auch her.
Genau, und wo mir dann,
liebe Grüße,
wo mir dann da gekündigt worden ist und der Mo sich verkleinert hat, war ich ein paar Monate arbeitslos und wusste nicht so genau, was ich machen sollte, und hatte dann auf dem Arbeitsamt eine sehr gute Coach-Lehrerin, die so mit mir in mich gegangen ist, und dann kam aber ganz schnell raus, dass ich das eigentlich, dass ich nicht in die Konzertbranche komme, also zurück möchte, sondern in Karlsruhe bleiben möchte und auch wegen meinen Kindern und so. Mhm. Und dann kam die Idee von dem Plattenladen. Den Laden hatte ich schon mal mit dem Mo auch angeguckt, wo es darum ging, dass die Eisenbahn die Märklin-Frau hier rausgeht. und hat, oder Mo hat sich damals dagegen entschieden. Und der war dann auch leer irgendwann, war immer noch zu vermieten. Und dann dachte ich mir so, die Lage ist super, aber bei der Größe alleine auf keinen Fall. Und dann dachte ich, wenn ich jemand fragt, dann Dixie irgendwie, der hat, ist schon lange irgendwie im Geschäft und hat auch ja schon einen kleinen Laden gehabt oder auch im Studio 1 war ja auch schon Teilhaber. Und habe ihn dann gefragt, also wir kannten uns schon, aber halt gar nicht so intensiv. Mhm. Und dann bin ich zu ihm, habe gesagt, hier ist ein Laden, ich habe den, würde das machen, aber halt nicht alleine.
Ja.
Und dann haben wir das praktisch zusammen, also so 50-50 ist der Laden hier.
Sehr cool. Und ich meine, diese Nähe zum Bahnhof, die ist ja nicht so wie andere das mal beschönigen, wenn man jetzt nur noch einen Kilometer oder so laufen muss, sondern die ist wirklich nah. Also ihr seht ja im Hintergrund, als meine Straßenbahn durchrattern und ihr könnt dann leise bis 5 zählen, dann ist die am Hauptbahnhof. Ich muss mich nur aus dem Fenster lehnen, dann sehe ich schon das Gebäude. Und das ist natürlich perfekt, ne? Weil man kann ja wirklich auch gerade mal, wenn man hier auf der Durchfahrt ist oder kommt ein Zug zu spät, wenn man umsteigen muss, kann man theoretisch hier schnell reinspringen und eine Platte mitnehmen oder wieder weiter.
Das passiert tatsächlich öfter, als man denkt, dass Leute dastehen, Zug fällt aus oder haben Zeit und googeln und kommen hierher. Und dann gibt's die Wiederkehrer, die dann irgendwie in der Schweiz wohnen und aber in Norddeutschland arbeiten und praktisch hier umsteigen müssen und sich mittlerweile so 1-2 Stunden im Slot legen und dann hier gezielt herkommen zum Einkaufen. Und wir haben auch mittlerweile einige Kunden aus Stuttgart, die auch regelmäßig kommen, weil sie sagen, sie steigen da in Zug ein, fallen einmal um und sind hier. Also perfekt.
Perfekt. Und sag mal, es gibt ja so ein paar Leute in der Community, die gehen ja fast nie in Plattenläden, ne? Die shoppen immer online ihre Platten, neue Platten, sollen sie weitermachen. Habt ihr ja nicht so stark im Sortiment, aber viele shoppen ja dann auch bei Discogs auf dem Zweitmarkt, kaufen sich gebrauchte Platten. Jetzt kannst du mal sozusagen so einen kleinen Promo-Teaser in die Community hauen. Was würdest du sagen, warum ist Dixie Guest Records die bessere Alternative anstatt gebraucht bei Discogs shoppen?
Also natürlich der ganz klassisch gesehen, dass du halt von der Atmosphäre mal ganz abgesehen, du kommst halt in den Laden und suchst eine Platte und findest die vielleicht auch. Aber der Unterschied zu online ist halt, du hast sie in der Hand, du kannst sie anschauen, ob das wirklich so ist, der Zustand, den du möchtest. Und du kannst natürlich auch noch anhören. Das kannst du online nicht. Und es ist leider oft so, was mir auch schon so gegangen ist, ich suche eine Platte, die selten ist, finde sie, kauf sie, weil sie auch gut bewertet ist. Sie kommt an und sie sieht halt ganz anders aus wie. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Deswegen, ich kaufe mittlerweile wenig Secondhand online, weil es mir zu heikel ist. Deswegen gucke ich, wenn ich in Plattenläden gehe, ich habe natürlich immer so eine Liste im Kopf oder auch auf dem Handy und gucke, ob es da ist. Und wenn der Zustand entsprechend ist oder ich auch reinhören kann, dann kaufe ich die Platte. Und das ist natürlich der Vorteil vom Plattenladen. Und ich kann im Plattenladen natürlich auch was auch gefährlich ist. Aber ich finde natürlich dann auch ganz andere Sachen, die ich nicht gesucht habe, die mir ins Auge springen. Das macht natürlich Spaß auch zu wühlen einfach und auch mit den Besitzern ins Gespräch zu kommen. Oder auch, wir haben auch ganz oft das Kunden, die sie nicht kennen, die nebeneinander an der Kiste stehen und sich dann irgendwie auf einmal unterhalten. Oh, und das ist wirklich nett zu sehen, dass sich da dann so Gespräche entwickeln im Laden.
Ja, klar. Ich hatte es auch mit Text schon über diesen Community-Aspekt, den dann auch so ein Plattenladen bietet und dann auch weitergeführt auf Social Media. Ja, und das ist was, das kannst du halt beim alleine vorm Bildschirm shoppen einfach nicht erleben. Ne? Und man hört ja auch, dass du dich sehr viel so mit seltenen Pressungen beschäftigst. Ich habe schon so ein paar Gespräche auch hier mit Kunden so mitgehört. Magst du uns mal verraten, wie du vorgehst, um deinen Kunden dabei zu helfen? Also je nach Situation.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir gucken, der Text und ich, dass wir nicht pressig sind, weil das mögen wir beide nicht. Also wenn ein neuer Kunde kommt, gehen wir natürlich hin und sagen Hallo und fragen, ob er helfen kann und sagen ganz kurz, wie unser Laden aufgestellt ist, weil es natürlich schon, wo steht was und dass es auch einen Hinterraum gibt und so. Und wenn dann die Fragen kommen, dann versucht man natürlich zu beraten. Vorhin war jemand da, der hatte halt, da war eine Platte, die gleiche Platte vermeintlich mit zwei unterschiedlichen Preisen, weil das zwei unterschiedliche Pressungen waren. Wie gesagt, das liegt einfach daran, dass es jetzt die erste holländische und das andere ist die Nachpressung, eine deutsche Nachpressung. Das macht den Preis aus, die wird halt Anfrage, Nachfrage und ja. Und dann habe ich gesagt, das Gute ist jetzt bei den beiden Platten, du hörst sie dir jetzt an und du entscheidest jetzt selber. Und er hat dann gemeint, sowas höre ich nicht. Und er hat jetzt tatsächlich auch gesagt, krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe das jetzt hier Kopfhörer gehört und entscheide mich für die eine von den beiden, weil die einfach ganz anders klingt. Was oft einfach ist, bei vermeintlich gleiche Platte, anderer Land ist anders gepresst worden, vielleicht noch anders gemastert worden, keine Ahnung, hört man auf jeden Fall Unterschiede.
Gab es jetzt auch schon Situationen, wo jemand was Bestimmtes gesucht hat, es aber jetzt nicht im Laden war, dass du da irgendwie behilflich sein konntest?
Ja, das ist, also wir können auf jeden Fall darauf hinweisen, wenn irgendwas sucht, was wir nicht da haben, dass es zum Beispiel Band XY gibt, ob er die kennt. Das ist jetzt nicht das, was er sucht, aber es geht in die Richtung.
So Alternativen dann
anbieten. So Alternativen anbieten irgendwie, weil wir sonst eigentlich nicht oder noch nicht Sachen auch bestellen. Weil wir da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben und gesagt haben, das lassen wir erstmal. Aber das so, wir versuchen dann schon, wenn Beratungswunsch da ist, dem auch nachzukommen.
Ja.
Und oft ist tatsächlich so, dass dann irgendwie die Leute ganz erstaunt sind, habe ich noch nie gehört von der Band, aber es ist ja genau das was ich irgendwie höre. Und das ist natürlich auch toll.
Und so bin ich schon mehrfach immer wieder aus Plattenläden rausspaziert, ne? Weil in der Regel gehe ich eigentlich auch tatsächlich gar nicht hin und suche jetzt großartig was Bestimmtes. Ich habe zwar irgendwie meine Wantlist mal auf Discogs, nach denen sagen, gucke ich vielleicht, ne? Aber ich stehe jetzt halt morgens auf und sage, oh, heute suche ich mal nach der Platte. Das mache ich so eher so on the go, sondern ich lasse mich halt inspirieren. Ja. Und wie du sagst, ne, über diese Ecken klingt ähnlich wie, lande ich dann vielleicht irgendwo, wo ich sonst nie gelandet wäre und wo ich auch digital nicht gelandet wäre.
Das ist das Spannende natürlich auch, weil man nicht weiß, was dann einem erwartet. Ja. Oder man hat da nämlich nicht damit gerechnet und nimmt dann was mit nach Hause, was völlig unbekannt vorher noch ist, aber man hat es dann reingehört und hat was Neues entdeckt. Das ist natürlich das Allerbeste. Und ist halt online eher schwierig.
So sieht's aus. Kannst du dich auch an eine Vinylrarität erinnern, die du mal in deinem Laden verkauft hast und dich dann anschließend geärgert hast, so nicht selbst zu behalten? So nachts aufgewacht, so, sie ist weg. Eigentlich? Oder nachträglich nochmal geguckt? So.
Also wir haben schon ein paar Sachen, die ich natürlich selber auch gut finde, aber es war bis jetzt, also bei den teuren Sachen war nichts dabei, was ich nicht selber schon habe zu Hause. Also da war tatsächlich...
Rechtzeitig gefiltert, dass gar nicht erst in Verkauf gekommen
ist. Nee, also das tatsächlich war eher so im unteren Bereich zwischen 5 und 20 Euro, dass einfach eine Platte reinkommt, die ihm gewissen Sortiment einfach noch fehlt oder in der Pressung man nicht hat, dass man die da mitnimmt. Aber bei den teuren freue ich mich dann eher, dass wir die in den Laden bekommen haben und dass Leute auch dann, auch wenn sie vielleicht manchmal teurer ist, sich total freuen, die endlich gefunden zu haben. Okay. Das finde ich dann eigentlich viel besser irgendwie.
Wie würdest du denn deine eigene Vinylsammlung zu Hause beschreiben? Also gibt's da so bestimmte Genre, wo du sagst, da ist so ein Schwerpunkt oder bist du da wahnsinnig breit aufgestellt, dass man da gar keine Eckpfeiler reinziehen kann?
Also ich
nach deinem ganzen Konzertleben hast du ja so viele Bands dann auch kennengelernt. Also Merchstand war immer nah, ne?
Ja, genau. Also ich bin tatsächlich sehr breit aufgestellt, aber wenn man so meine Plattensammlung durchgucken würde, ist schon viel Gitarre. Gitarre in jeglicher Form, also Gitarrenmusik dabei. So aus dem Indie-Alternative, aber auch Metal. Ich bin mit Metal groß geworden. Das war mein erstes Genre, wo ich wirklich gebrannt habe für. Und bin damals auch über Metal, so Ende der 80er, so in diese Indie-Ecke gekommen, habe ganz früh durch Gott sei Dank einen Schulfreund, der Austauschjahr in Seattle war, zwei Jahre vor der Grunge-Welle, der wiederkam mit Tapes. Und weiß ich noch, wo wir bei einer Party im Auto saßen und er mir die Tapes vorgespielt hat. Und da waren so, Ted war dabei. Also es waren so frühe Grunge-Perlen und das war so, oh, was ist denn das irgendwie? Das ist nicht Metal, das ist nicht Punk, das ist so irgendwas. Und ja, ich meine,
something
in between, geht da voll viel irgendwie, da passiert was Neues da in Serie. So, da gab es auch noch kein Internet und so. Und dann hat es halt angefangen und
kam diese Grunge-Welle und das hat mich ganz arg da mitgerissen auch. Alice in Chains, Pearl Jam, also relativ früh schon, auch schon früh dann hier gesehen, irgendwie auch Nirvana gesehen, nicht bewusst als Vorprogramm von Sonic Youth. Das war auch diese Grunge-Alternative-Zeit war auch groß. Mhm. Leider zu wenig Vinyl gekauft in der Zeit.
Ja gut, das war nicht so auch, die Vinylzeit.
Nee, aber da viel CDs gekauft, aber Gott sei Dank auch noch immer Vinyl, aber nicht so, wie ich es gern gehabt hätte. Weil wenn ich jetzt Erstpressung gerne hätte aus der Zeit, ist teilweise einfach übertrieben vom Preis her. Also das ist dann wirklich mittleren dreistelligen Bereich oder so.
Ja. Aber der Reissue-Markt boomt. Wir berichten ja auch regelmäßig im Vinyl und Podcast, was so wieder Neues
gibt. Manchmal ist auch gut und bei der Alice in Chains. Auch gerade dem dreibeinigen Hund. Da habe ich gar nicht mehr dran geglaubt, dass die nochmal rauskommen. Mhm. Und da war ich auch echt happy, weil die hat mir auch noch gefehlt. Und wir hatten eine hier, glaube ich, auch für 400 Euro. Mhm. Und die ist auch schon für 800 weggegangen. Und das war mir einfach, die hätte ich echt gern gehabt und habe oft mit Gedanken gespielt. Und auf einmal habe ich es irgendwo, war es auf Insta, hat jemand gepostet, ah, die kommt raus. Und ich so gleich auch im Großhandel und habe dann auch für hier in den Laden bestellt. Und es kam auch dann tatsächlich gut an, dass die war, haben wir relativ für unsere Größe relativ viel bestellt und die gingen wirklich sehr gut hier.
Das glaube ich.
Da hat man gemerkt, dass viele drauf gewartet haben.
Ja, nochmal die Lücken im 90er Werk schließen.
Und die klingt, das war dann auch so, hoffentlich ist die auch gut und die klingt auch echt fantastisch. Also
okay, gut zu wissen, weil das ist tatsächlich ein gewisses Risiko, weil dann aus der Zeit dann vielleicht auch die Originalbänder dann nicht mehr so vorhanden sind oder die ein Zeichen der Zeit und nie so richtig digitalisiert oder wie auch immer. Ne? Da kann es dann kritisch werden. Oder bei so Umschnittgeschichten, ne, gab es halt fast nur auf CD, nur weniger auf Vinyl. Da muss erstmal jemand kommen, der das für Vinyl dann nochmal optimiert. Ne?
Ja, das ist nicht irgendwie toll. Aber oft ist dann ja auch, man hat keine andere Möglichkeit, außer die Reissue zu kaufen, weil dann die Erstpressung zu teuer einfach ist.
So sieht's aus, ja. Lieber Marco, auch du hast nochmal die Aufgabe von mir bekommen, zwei Platten, die so eine besondere emotionale Bindung zu dir haben, hier vorzustellen, eine kleine Geschichte zu erzählen. Was hast du dir denn ausgesucht?
Ja, da es von Coal Miner's Beat keine Vinyl gibt, habe ich hier den Klassiker mitgebracht hier von
Lamy, ja.
Thunder and Consolation ist das ist schon mein Lieblingsalbum von New Model Army und mit der verbinde ich natürlich ganz viel. Wie gesagt, ich habe die Ende der 80er für mich entdeckt und habe so diesen Vibe um die Band dann auch mitgekriegt, dass da auch so viele Leute sind, die die Band gut finden und den hinterherreißt und habe dann auch Anfang der 90er bis Ende der 90er habe ich viele Konzerte gesehen, hinterhergereist in ganz Europa. Und das war immer so eine Community von 20, 30 Leuten, die sich gekannt hat und so. Das Konzert war dann oft gar nicht so das Wichtigste am Abend. Das war so diese von A nach B Reisen. Früher ist man getrennt, auch von einer Stadt zur anderen. Und hat dann abends wieder getroffen, ist aufs Konzert gegangen, hat danach Übernachtungsplätze gesucht. Also es war eine tolle Zeit irgendwie. Und musikalisch auch, da gibt's auch keine Songs, die schlecht drauf sind. Also das ist so ein Herzensalbum auf jeden Fall.
Sehr cool. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Gerade wenn die Band ja eben auch in deiner Liste derer war, wo du nochmal in deiner Konzerthistorie dann besonders gebunden warst, ne?
Das stimmt, ja.
Ja, cool, das ist auch nochmal ein Tipp, weil wenn du dich mit dem Werk von New Model Army auseinandersetzen willst, da hast du ja echt Arbeit, also da muss man ja auch mal einen Einstieg finden.
Einige, ja. Also es ist auf jeden Fall ein guter Einstieg.
Für die nicht so drin sind, eine Möglichkeit reinzukommen.
Es gibt aber auch kein schlechtes New Model Army in dem her, aber das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Ja. Das kann ich sehr empfehlen.
Okay, cool. Sehr schön. Und dann hast du noch was Zweites?
Dann haben wir noch was Zweites, ja. Das war so ein bisschen auch so ein Game Changer. Und zwar die Anima von Tool. Das war tatsächlich, natürlich prä-Internet, war das so ein bisschen rumgegeistert. Irgendjemand hat es schon gehabt und so und hat es schon gehört und nee. Und wo ich dann das erste Mal gehört habe, das hat musikalisch irgendwie. Sowas gab es irgendwie vorher noch nicht so.
Sehr eigenständig.
Sehr eigenständig, die Stimme.
Aber bis heute auch noch unverkennbar. Also
ja, immer noch.
Da also Sachen, das die ist ähnlich klingen, ne? Oder Soloprojekte. Ja. Aber
also ganz toll musikalisch, so wie wir es bezeichnen, Rock, Metal, Alternative. Also vielleicht gibt es auch gar nicht so eine richtige Bezeichnung dafür. Aber das ist halt auch eine Band, die ich auch oft schon live gesehen habe, noch nicht für gearbeitet habe oder nicht gearbeitet habe.
Zu schade.
Sondern als einfach als Fan auch, dass ich schon relativ weit auch gereist bin, weil das live ist, das ist jeder Musiker in der Band ist so unglaublich gut. Es macht so Spaß, die Band anzuschauen, selbst wenn heutzutage, was es eigentlich gar nicht mehr gibt, der Schlagzeuger 15 Minuten Drum-Solo macht, ist es einfach göttlich irgendwie, weil das sicher einer der besten Schlagzeuger ist irgendwie auf diesem Planeten.
Wahnsinn.
Also ganz damals irgendwie war das so, wenn man aus dem Metal kommt und dann so ein bisschen in die Indie-Ecke abgedriftet ist, war das so eine perfekte Symbiose, Verbindung von verschiedenen Genres und das war einfach, das hat einen umgehauen.
Ich meine, so langsam, wo wir es eben von den Reissues hatten, kommt ja die Band aus dem Quark, ne, ja, mit so neue Veröffentlichungen, aber hier bei der ist tatsächlich noch so, da hat mir mein Podcast-Kollege und Freund Marc, von dem wir eben gesprochen haben, einen Bootleg geschickt, weil du weißt es selber, ne, die Platte irgendwie, Originalpressung. Irgendwie.
Ist auch keine Originalpressung. Ist,
okay.
Ist unglaublich gestiegen.
Jenseits von Gut und Böse.
Ja, also das ist, erstmal muss man es überhaupt kriegen irgendwie, Secondhand, und die ist wirklich so explodiert. Also es klingt gut. Also
meiner auch.
Aber ich verstehe es auch nicht, dass es nicht nachpressen, weil die ist ja nicht so, dass sie da nichts mit verdienen würden.
Nee, und es muss eigentlich noch kommen, oder?
Auf jeden Fall.
Also ich warte jeden Tag drauf, nee, aber ich warte regelmäßig drauf, also als für mich eine der Most Wanted Reissues,
ja,
die irgendwie
Fall,
noch fehlen, aber man auch noch eine Hoffnung haben könnte, dass sie kommen.
Sozusagen. Ja, in manchen Interviews hieß ja auch, ja, es kommt irgendwas, sie arbeiten dran irgendwie, aber so richtig Bock haben sie es, glaube ich, nicht.
Ich weiß nicht, aber ich glaube, da muss man schnell klicken, je nachdem, was wir für eine Auflage haben oder
Fall,
ob es dann noch verschiedene Farben gibt oder irgendwas.
Ja.
Na, hoffentlich nicht wieder eine Picture-Disc.
Nee, das
hat man ja jetzt
das
auch.
Das war ja
Little Rollers oder so,
ja,
gehabt. Wie hast du eigentlich die neue Pucifer da gefunden, das Solo-Projekt vom Sänger?
Super, bin ich auch Fan. Ich bin auch großer Fan
auch
von The Perfect Circle.
Mag
Gehe heute noch aufs Konzert, heute nach Luxemburg. Fahre ich heute noch einen Kumpel noch.
Sehr geil.
Auch live, A Perfect Circle ist auch eine großartige Band.
Da kam nämlich gerade das Mehr denn Nom, oder wie die Platte heißt, ne?
Genau.
Mit den coolen Splatter.
Genau, die hatten wir auch tatsächlich als Issue hier.
Ja, habe ich auch im Kanal vorgestellt, ja.
Die ist eine farbige Vinyl geworden. Klingt, also ich habe das Original auch. Ich höre keinen Unterschied. Also es klingt wirklich gut.
Gut zu wissen,
gut,
weil ich habe das Original nicht. Deswegen habe es nur damals so. War so die CD-Ära, ne? Habe ich auf CD gehabt.
Ist nur relativ teuer. Auch für uns. Wir haben ein paar für den Laden geholt, aber die war auch im Einkauf schon. Die kam, glaube ich, über Amerika auch.
Das
deswegen
stimmt.
Dann steigt's gleich.
Wir müssen auch so ein paar Verbrauchertipps geben. Wir haben damals mehrere Links angehängt, weil es gab hohe Preisschwankungen um die 15 Euro bei verschiedenen Shops, ne?
Ja.
Das ist dann immer so ein bisschen unsere Profession, dass wir gucken, wo kriegt man die neue Ware dann am günstigsten, wo macht's gerade Sinn, auch wenn das tagsaktuell jetzt mal schwanken kann.
Ja.
Deswegen meistens mehrere Angebote dann, beziehungsweise mehrere Farben. Und dann da kann ich mich erinnern, dass die Preisschwankungen besonders hoch auch waren, ne? Aber richtig Snäppchen war es nie, aber ich bin trotzdem froh, dass ich
nicht.
Auch Verarbeitung und so, auch mit dem Gatefold und alles war schon top. Also da kann man nicht.
Es hat auch sich keiner beschwert. Also auch ob des großen Preises, des hohen Preises war. Die,
manchmal,
die es gekauft haben, haben sich auch einfach gefreut, dass sie die dann haben.
Auch manchmal muss man positiv in die Tasche stecken, greifen, so ist es ja. Aber cool, dass du die gepickt hast. Wäre auch für mich eine Herzensplatte. Und bin ein bisschen beruhigt, dass du auch nur ein Bootleg hast, der gerade hier aus der Höhle genommen
zeigen, aber
mit den Fingern
so,
Finger abbringen. Genau, da kriege ich keine Schnappatmung. Okay, gut. Ja, sehr cool, dass du uns mal noch zwei Schätzchen hier rausgesucht
sehr
hast.
Sehr gerne.
Da hat man dich vielleicht der ein oder andere nochmal so ein bisschen persönlicher kennengelernt, weil es ja immer spannend, ne? Was denkt man sich dann aus? Was nimmt man dann in so einer großen Sammlung?
Wo das stimmt, ich war da nicht so ein bisschen, also bei New Model Army war es klar.
Mhm.
Und da die zweite Platte natürlich, das hätte auch irgendwas aus der Grunge-Ära sein können oder ganz was anderes, aber das ist ja uferlos.
Ganz klar.
Wenn man dann auf seinem Plattenschrank steht und was, was die zweite Platte sein soll. Aber das ist auf jeden Fall, das ist ein würdiger zweiter Platte.
Sehr schön. Ja, zum Abschluss, wie bei allen meinen Gästen auch die Frage an dich. Was bringt der Sommer? Wie geht's weiter? Wo treibt dich die Reise hin? Worauf freust du dich? Was ist noch geplant? Wie geht's für dich weiter?
Also jetzt hier im Laden, oder?
Oh, wie du möchtest. Vielleicht hast du ja noch irgendwas Besonderes vor dir. Ein Konzert hast du ja heute schon geteasert.
Genau, ein Konzert habe ich heute schon geteasert.
Alles, was mit Musik zu tun hat, gerne teilen möchtest.
Ja, ich hoffe auch natürlich auch. Ich hoffe jetzt auch tatsächlich, dass, weil das, glaube ich, nächstes Jahr Jubiläum hat, das Alice in Chains Unplugged Album ist auch leider nur horrend zu bekommen oder halt als Bootleg. Das hoffe ich sehr. Ansonsten bin ich tatsächlich für meine Verhältnisse mittlerweile auch, gehe ich auf ein paar große Konzerte in Stuttgart noch. Dieses Jahr zu Placebo, Korn und Prodigy.
Geil. Placebo habe ich auch auf dem Richter, habe ich auch Karten.
Da freue ich mich drauf. Natürlich heute Perfect Circle. Und ansonsten freue ich mich, jeden Tag hierher zu kommen auf unsere Kunden. Wir haben mittlerweile echt viele, viele Stammkunden. Da ist auch gerade einer reingekommen. Das ist immer wirklich nett, mit den Leuten hier zu reden, weil die auch, man kommt sehr oft ins Gespräch und es ist einfach schön, über das Schönste, was es gibt, Musik, sich zu unterhalten, sich auszutauschen, und oft kommt ja auch Input von den Leuten, die reinkommen, wenn die irgendwas suchen und denkst, ach stimmt, das haben die lange nicht mehr gehört, oder das müssen wir mal gucken, dass wir da was reinkriegen von oder so. Und das, was würden wir machen ohne Musik? Also
absolut.
Ganz, ganz klar ist, gehört täglich dazu.
Wahrscheinlich würde ich in geistiger Leere gerade auf meinem Balkon sitzen und an einem Getränk schlürfen.
Krasse Vorstellung, gell? Wenn es keine Musik geben würde, was wäre dann? Aber wenn man es nicht kennt.
Da sagst du es. Marco, hat mega Spaß gemacht mit dir über Musik.
Danke, hat auch Spaß gemacht. Die Zeit ist geflogen tatsächlich.
Absolut, ist so, ja. Hätten wir die Straßenbahn gezählt, hätten wir es ungefähr absehen können. Wie viel Zeit
ich höre die mittlerweile gar nicht mehr tatsächlich. Das
obwohl die so ins Grundrauschen über.
Ja, das stimmt.
Ist so. Aber sehr cool, dass du dir Zeit genommen hast.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank. Immer wieder gerne. Danke dir. Jetzt habe ich mal noch einen Kunden hier von Dixie Guest Records da, den lieben Daniel. Und er hat sich, was mich sehr freut, spontan bereit erklärt, ein kleines Interview noch mit mir zu machen. Und ja, da starten wir mal rein. Lieber Daniel, bist du von Anfang an, seit es jetzt den Laden hier gibt, am Start oder sogar noch länger? Seit wann gehst du?
Nein, aber ich würde sagen, seitdem es den Laden hier gibt.
Seit er hier jetzt
genau,
am Bahnhof.
Genau, seitdem er jetzt hier am Bahnhof eröffnet hat.
Das heißt, du kanntest vorher Tex oder Marco noch nicht?
Gar nicht.
Ist jetzt über die neuen Standort gekommen. Genau. Und vorher warst du auch viel unterwegs in anderen Plattenläden in Karlsruhe?
Ja, öfter mal hier im Studio 1.
Mhm.
Ne?
Und gibt es ja eine Historie hier.
Ja, deswegen. Genau. Das ist ja irgendwie miteinander ja auch ein bisschen verknüpft irgendwo.
Ja, auf jeden
Vergangenheit
Fall.
Irgendwo, ja. Ne?
Genau.
Ja.
Okay. Und warum Dixie Guest Records? Also was zieht dich immer wieder gerne hierher? Man sagt, du bist Stammkunde. Das heißt, man wird dich öfter hier sehen.
Ja, ich sag mal einfach die wirklich gute Auswahl im Hardrock- und Heavy-Metal-Bereich.
Mhm. Und du brauchst schon Iron Maiden-T-Shirt für die Podcast-HörerInnen da draußen. Ja.
Und ja, natürlich die Wein, ne? War immer wirklich super nett und ja, gesagt. Einfach auch von der Beratung her und auch wirklich von dem vom Sortiment einfach wirklich top aufgestellt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also du bist ja dann, wenn du schon das T-Shirt hast, so bei Iron Maiden zum Beispiel Fan, das sieht man.
Ja.
Aber auch darüber hinaus, was sind so deine Lieblingsbands in dem Bereich, wo du vielleicht auch gerade in Sachen Schallplatten immer wieder Sachen suchst, sozusagen Lücken schließen musst im Katalog, wo du dann auf die Suche gehst?
Ah, das ist immer ein bisschen schwierig als Jäger und Sammler. Man hat immer so viele, ich sag mal, kleine Baustellen. Erst komplettiert man, ich sag mal, eine Judas Priest-Sammlung, dann macht man das weiter mit Iron Maiden, Kiss und so weiter und so fort. Ne? Dann geht man ein bisschen tiefer rein, auch viel AOR oder Melodic Rock, ne? Viel Glam Metal und da gibt's halt immer wieder was Neues zu entdecken oder wieder zu entdecken. Ne?
Aha.
Und es ist einfach nochmal ein ganz anderes Feeling, ich sag mal, die analogen Aufnahmen auch auf dem Vinyl zu hören. Da kommt noch viel, viel mehr bei rüber, ne?
Gib mir mal Zahlen, also wenn als Stammkunde, wie oft bist du etwa hier?
Ich würde sagen, so alle 2 Wochen mindestens.
Alle 2 Wochen mindestens. Ja. Und gehst du immer mit Platten wieder raus?
Ja. Auch wenn ich es mir nicht vornehme.
Heute hast du noch keine in der Hand oder hast du die abgestellt fürs Interview?
Doch,
hast du schon eine zur Seite gestellt.
Ich habe schon eine, das geht immer recht schnell.
Was hast du heute gefunden?
Obituary.
Ah, kenn ich auch, ja. Ich hatte auch mal eine lange Metal-Phase, ja. So Anfang 2000er ging es mal los und dann ist wieder so abgefallen, aber ich kenne auch nicht die ganze Bands. Ich habe, glaube ich, nahezu jedes Iron Maiden-Album auf CD, aber nichts auf Schallplatte. Kam dann zu spät, habe viel später erst mit Schallplatte angefangen tatsächlich.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal die Originalpresse sich zuzulegen.
Ja, das glaube ich dir gerne. Ne? Ja, dann habe ich ja nochmal eine neue Aufgabe. Aber dann habe ich natürlich eine große Aufgabe.
Ja, aber das geht immer. Und, ja, das ist immer das Problem.
Muss man anfangen, ne?
Das ist halt immer, ja, ist immer diese Sammelleidenschaft.
Ne? Ja, ja.
Und, ja, es macht ja auch eine gewisse Freude aus,
so wieder,
ja, ich sag mal, zu finden, ne?
Ja, definitiv. Und du sagst, du nimmst immer was mit. Das heißt, die Sammlung wächst auch jedes Mal an, kann man sagen. Ist es denn so, dass du dann öfter mal mit so einem spezifischen Blick hergehst? Wir hatten es jetzt eben in den Interviews schon mal. Dann suchst du genau danach oder ist es oft so, dass du dann auch abdriftest? Also du kommst wegen Iron Maiden und Judas Priest, was ist Neues da? Kaufst dir aber was komplett anderes oder hast ein Gespräch mit Marco oder Tex und auf einmal hast du wieder eine neue Band kennengelernt?
Ja, ich suche gar nicht mehr irgendwie spezifisch, sondern ich lasse mich einfach immer überraschen.
Ah, ja.
Ne? Und oft... Also mir ist schon öfter mal aufgefallen, ich blätter durch, lass sie erstmal hier stehen und zwei, drei Monate später möchte sie dann doch haben.
Okay,
also
verstehe.
So,
Da tingelt man so ein bisschen drumherum und so und da guckt man immer mal so alle zwei Wochen wieder hin, steht sie noch da?
Ja,
und
genau,
so,
genau. Ja.
Heute schlage ich zu.
Ja, und man überrascht sich auch mal manchmal dann auch wiederum selber, ne?
Ja,
und dann
ja,
sich auch dann die Frage stellt, warum habe ich sie eigentlich früher mitgenommen? Weil sobald man sie dann zu Hause dann auflegt, ist man wieder, ja...
Ist man wieder drin.
Ist man wieder drin und wundert sich dann manchmal über sich selber. Ne?
Nee, glaube ich ja. Pflegst du alle deine Platten in Discogs ein? Hast du Überblick, was du alles hast?
Ja, so ich habe jetzt wieder angefangen. Ich habe einmal eine Komplett-Auflistung gemacht. Da saß ich mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen auch dran. Dann hatte ich erstmal die Schnauze voll auf gut Deutsch gesagt.
Wenn man mit Platten anfängt, macht's gleich, alles kein Stress. Aber wenn man schon eine Riesensammlung erstmal einpflegen muss oder ganze Konvolute bei eBay oder so erwirbt oder irgendwo hinfährt, dann artet's natürlich einen Stress.
Genau, erstmal. Genau.
Naja, glaube ich, ja. Okay, und so jetzt mal mit Blick nach vorne. Es gibt ja immer wieder so in Karlsruhe, auch in der Region, verschiedene Plattenbörsen. Tex hat auch gesagt, ab und zu sind sie mal selber mit Dixie Gas Records da so vor Ort. Ne? Ist das auch so ein Ort, wo du unterwegs bist, nach Sachen suchst oder sagst du, nee, ich bleib bei meinem Plattenladen, da fühle ich mich am wohlsten?
Es kommt immer drauf an. Wie gesagt, die Leidenschaft ist natürlich irgendwie Vinyl. Mhm. Und sobald man natürlich auch unterwegs ist, Städtetouren macht, ja, da muss halt ein bisschen, da leidet ein bisschen meine Frau dann irgendwo drunter. Ja. Geht's halt mal ja auch in die Plattenläden. Ne? Man muss ja ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und da kann ich jetzt, sage ich, auch schon irgendwie Europa oder weltweit irgendwo auch was sagen. Jetzt ist da, sind die beiden echt hier super aufgestellt, ne? Auch was die Sauberkeit anbelangt, auch die Sortierung. Also hier fühlt man sich einfach letztendlich irgendwie auch wohl, ne?
Hat man es auch von, es gibt ja auch einige Freaky-Freaky-Kategorien, wo man dann in anderen Läden überhaupt nicht so findet, ne? Aber eben auch der Rock-Pop oder jetzt für dich der Metal-Bereich, ne? Ist halt super aufgestellt.
Ja.
Und schön, dass du da immer was findest und auch heute wieder was mitnimmst. Also der Tag ist gerettet und ja, für mich auch, denn ich habe mal noch einen Kunden gefunden, der Lust hat, mit mir zu sprechen, hat mich total gefreut. Das war der erste, wo ich gefragt habe, der hat Lust gehabt. Daniel, bin natürlich mega Einsatz, super. Da hast du einen guten Pegel für ein Grundvertrauen, das ist auch sehr, sehr wichtig, ich erzähle. Wir müssen zusammenhalten, wir dürfen nicht gegeneinander kämpfen. Community-Gedanke weitergetragen, wie Dixie Cast Records. Sehr, sehr, sehr cool, hat mich gefreut. Magst du noch jemanden grüßen, noch was erzählen? Habe ich dich was gefragt?
Nee, haben wir, wie gesagt, einfach auch mega Spaß gemacht.
Und was.
Ich sag mal, das Spontane ist oder so, das ist irgendwo das Beste, weil dann ist man einfach, guck mal, authentisch auch, denke ich mal rüber.
Ne? So.
Also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Hat mir auch gut gefallen.
Sehr, sehr gerne. Freut mich.
Ja.
Und damit bist du officially bei Vinyl und Daniel.
Vielen Dank. Dankeschön.
Gerne. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Interview mit dem Tex und dem Marco gefallen. Und ihr habt mal Lust bekommen, hier bei Dixie Gas Records in Karlsruhe vorbeizukommen. Natürlich habe ich alle Socials unten verlinkt und auch die Homepage, damit ihr es garantiert findet. Und ich habe sogar noch hier so ein kleines Care-Paket mitbekommen in den Original Dixie Records Tote Bags. Witzigerweise, das ist wieder der Humor hier von Dixie Gas Records. Es gibt einen eigenen Account nur für die Tüten auf Insta, könnt ihr mal schauen. Mit drin hier die Lover Gatored in the Graveyard CD. Und die Royal Turds, The Secret Record Society, auch auf CD. Werde ich mal reinhören. sagt mir natürlich jetzt erstmal nichts. Das ist das Schöne an Musik. Man kann sich noch so viel mit Musik beschäftigen, jeden Tag mit Musik beschäftigen. Und trotzdem kennt man nicht ansatzweise alles. Dann natürlich hier sehr schöne Sticker mit drin. Einmal hier in rund und einmal in eckig. Werde ich natürlich auch weiter sammeln. Ich sammle fleißig Sticker aus der ganzen Community. Also alles, was ich kriegen kann. Hab schon einige zusammen hier. Und dann hier mit dabei The Hussy Cloves Mountain heißt das Teil. Also eine 10-Inch hier, besonderes Format. Ihr habt keinen Fehler auf den Augen. Und dann sind noch zwei LPs dabei. Schaut mal, auch geiles Cover, oder? Hier, Quit Your Day Job. Quit Your Day Job. Sweden, we got a problem. Okay, nicht nur für die Disney-Fans. Und zu guter Letzt hier Proto-Idiot Still Stupid mit einer kleinen Bildergeschichte auf dem Cover. Also ich würde sagen, das ist officially pimped by Dixie Gas Records. Bin gespannt, was mich da erwartet. Wird auf jeden Fall früher oder später mal auf Vinyl und zu sehen sein, auf irgendeinem Social, dann entsprechend das Unboxing. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß. Freue mich auf eure Kommentare. Schreibt gerne was drunter, was immer euch getriggert hat. Ich zähle jetzt nicht mehr alles auf. Wir haben ja tausendfach euch hier Geschichten präsentiert. Wir freuen uns auf den Austausch. Ich lese alles mit, antworte auf alles. Und freue mich über ein Like, wenn ihr Spaß hattet hier mit mir. Und vielen Dank an euch beide, an Tex und Marco, für die Gastfreundschaft. Hab mich sehr wohl bei euch gefühlt. Vielen Dank für alles. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Video oder der nächsten Podcast-Folge. Ciao.